Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich liebe Bekehrungsgeschichten, sagt unser Freund in der Schweiz. Und deswegen fragt er seine Mitchristen von Zeit zu Zeit gern, wie sie denn zum Glauben gekommen sind. Und er erzählt auch bereitwillig seine eigene Geschichte und die seiner Frau. Die waren beide nicht mit dem Glauben an Jesus aufgewachsen in ihren Elternhäusern, standen schon sehr erfolgreich im Beruf. Und ihre Nachbarn waren Christen. Und ihre Tochter hat oft mit den Kindern im Nachbarhaus gespielt. Und irgendwann kam sie dann mal nach Hause und fragte ihre Eltern, sag mal, warum beten wir eigentlich nicht vor dem Essen? Und diese eine Frage hat dann eine endlose Reihe von Fragen, eine ganze Kaskade von folgenden Fragen ausgelöst. Erst bekehrte sich die Frau. Einige Zeit später fand auch er den Weg zu Jesus. Und von da an bekamen die beiden einen völlig neuen Blick für ihre Mitmenschen, ein Herz für die, die Jesus, wie sie bis vor kurzem Jesus noch nicht gekannt hatten. Und sie wollten auch ihnen das Evangelium bringen. Und einer ihrer Mitchristen hat gesagt, wenn ihr da drin sitzt und losfahrt zu euren Einsätzen, dann glüht das ganze Auto. Jeder Christ hat seine eigene Geschichte. Manche Geschichten sind ganz unspektakulär. Ich habe den Glauben in meinem Elternhaus kennengelernt. Und Gott hat mich gewissermaßen ganz unauffällig dann an den Punkt gebracht, wo er mich zur Bekehrung gebracht hat. Jeder hat seine eigene Geschichte. Und wenn der Begriff Vielfalt irgendwo angebracht ist, dann hier. Aus ganz verschiedenen Richtungen, auf ganz unterschiedlichen Wegen kommen wir alle zu dem einen Ziel, nämlich zu Jesus. Wir kommen zu dem einen Ziel, dass wir seiner Diagnose über unser Leben zustimmen, dass wir verlorene Sünder sind. Dass wir dem heiligen Gott die Ehrerbietung und die Liebe verweigert haben. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann kommen wir auch zu Jesus, dem Retter, der stellvertretend für uns am Kreuz die Strafe getragen hat, die wir eigentlich verdient gehabt hätten und für unsere Schuld bezahlt hat und der uns einlädt, kommt her zu mir und werdet bei mir eure Schuld los. Und wir kommen zu ihm, der unser Retter ist und damit auch unser Herr wird und dem fortan unser Leben gehört und dem wir dienen wollen mit allem, was wir sind und haben. Das ist das eine Ziel, zu dem alle Bekehrungsgeschichten letztlich führen. Und so froh uns Bekehrungsgeschichten machen, so traurig ist die andere Historie. Man kann es verhinderte Bekehrungsgeschichten nennen. Da sind Menschen dem Evangelium begegnet, wie wir letzten Sonntag gesehen hatten, dieser starken Evidenz, diesen eindeutigen Beweisen dafür, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Retter, der Herr. Und sie haben etwas von ihm verstanden. Und ihn trotzdem abgelehnt. Rundweg abgelehnt, die einen. Andere zeigen zunächst ein gewisses Interesse, kommen vielleicht mal mit zum Gottesdienst oder zum Jugendkreis, stellen viele Fragen, lesen ein paar erste Kapitel in der Bibel und irgendwann wird ihnen der Boden dann doch zu heiß und sie bleiben wieder weg oder verlieren das Interesse. Wir beten und versuchen nachzufassen. Und wir haben den Eindruck, es rutscht weg. Und keinen, der von solchen Lebenswegen hört oder sie aus einer gewissen Nähe miterlebt, kann das kalt lassen. Verhinderte Bekehrungsgeschichten sind unendlich traurige Geschichten. Und immer wieder springt uns dann die Frage an, warum ist das so? Wie kann das sein? Warum gehen diese Geschichten so unterschiedlich aus? Woran liegt es, dass die Menschen auf die Botschaft von Jesus so verschieden, ja so gegensätzlich reagieren? Auch die Jünger haben sich diese Frage bestimmt häufiger gestellt. Und in der Zwischenzeit, wo die Bekanntheit Jesu immer größer wird, seine Predigten immer weiter um sich greifen, haben sie sich bestimmt oftmals gefragt, warum bekehren sie eigentlich nicht mehr? Die Leute kommen doch, sie hören Jesus zu, sie hören ihn gerne, sie erleben die Wunder. Warum bekehren sie sich nicht mehr? Eigentlich war die Zeit gut vorbereitet in Israel damals. Es gab eine starke Messias-Erwartung. Es gab den Druck durch die Römer, es gab die Verheißungen der Propheten. Es war alles gut vorbereitet. Und trotzdem bleiben die, die sich wirklich zu Jesus bekehren, eine relativ kleine Truppe. Jesus sagt einmal in Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und in Lukas 13 fragt mal einer seiner Nachfolger nach, Herr, meinst du, dass nur wenige gerettet werden? Und wir alle kennen diese berühmten Verse aus Matthäus 7, Vers 13 und 14, von dem schmalen Weg und von dem breiten Weg. Und dass die Pforte eng ist und dass auf dem schmalen Weg die wenigen gehen und auf dem breiten Weg die vielen. Und als Jesus dann nach der Auferstehung sich mit seinen Leuten in Galiläa trifft, mit diesem erweiterten Kreis, Paulus schreibt, da sind es 500. Und dann hören wir nochmal von 120 in Jerusalem. Gut, und dann kommen nach Pfingsten mehr dazu, dann bekehren sich auch mal viele. Aber in dieser Phase stellen sich die Jünger wirklich die Frage, warum bekehren sich nicht mehr? Und Jesus gibt uns darauf eine Antwort im heutigen Predigttext. Das ist der nächste Abschnitt in unserer Predigtreihe. Und diese Antwort, die wir heute bei Jesus finden, in Markus 4, die hat eine enorme praktische Bedeutung für unseren evangelistischen Dienst. Und Jesus hat für diese Antwort eine ganz besondere Form gewählt, nämlich ein Gleichnis. Gleichnisse, das sind in der Regel bekannte Alltagssituationen, von denen Jesus eine geistliche Anwendung vornimmt. Einige haben sie genannt Real-Life-Stories. Die spielen meistens in der Natur, in der Landwirtschaft, im Berufsalltag. Eine menschliche Geschichte für eine göttliche Wahrheit. Eine alltägliche Situation, die eine ewige Dimension erklären soll. Und unser Gleichnis heute Morgen, das wir jetzt miteinander studieren, und Sie haben schon gesehen, es ist ein ziemlich langer Text, also schnallen Sie sich gut an. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Text im Zusammenhang studieren. Möge Gott das schenken, dass uns das gelingt. Dieses Gleichnis war Jesus besonders wichtig. Dieses Gleichnis ist ein programmatisches Gleichnis. Einige sagen auch ein paradigmatisches Beispiel. Gleichnis, ein Modell gewissermaßen. Dieses Gleichnis gehört zu den wenigen Gleichnissen, die sowohl bei Matthäus als auch bei Markus als auch bei Lukas vorkommen. Matthäus 13, Lukas 8, Markus 4. Jesus hat die häufiger erzählt, dieses Gleichnis bestimmt. Und so ergänzen sich diese drei Berichte ganz großartig. Dieses Gleichnis, so sagt unser Text in Markus 4, 13, ist gewissermaßen die Mutter aller Gleichnisse. Jesus sagt in Vers 13, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Also das ist gewissermaßen der Schlüssel. Wir müssen es verstehen. Und der Zeitpunkt, den Jesus für diese Gleichnisse wählt, ist nicht zufällig. Warum gerade jetzt? Warum gerade jetzt? Wir haben letzten Sonntag gesehen, wie die Situation sich immer mehr zuspitzt. Trotz der überwältigenden Deutlichkeit, mit der der Herr Jesus seine Autorität Tag für Tag für Tag unter Beweis stellt. Die vielen Krankenheilungen, die deutlichen Predigten. Menschen werden frei von finsteren Mächten. Tag für Tag für Tag. Und trotzdem bilden sich die Fronten immer klarer heraus. Die Pharisäer haben ihre Entscheidung getroffen, als Gremium, als Institution, als gesellschaftlicher Machtfaktor, als religiöse Großgruppe. Sie haben ihre Entscheidung getroffen. Einzelne scheren aus, wie zum Beispiel Nikodemus. Aber die Mehrheit dieser Institutionen, die für das religiöse Establishment in Israel stellt, ist zu einer klaren Bewertung gekommen. Und diese Bewertung lautet, Jesus handelt unter satanischer Beeinflussung und Vollmacht. Er treibt die Geister, die bösen Geister mit Beelzebul aus, mit einer dämonischen Macht. Haben wir letzten Sonntag gesehen. Und nun ist für die Pharisäer die Zeit zum Gegenschlag reif, auch wenn man sich dafür zwielichtige Koalitionspartner mit ins Boot holt. Markus 3, Vers 6, ich erinnere nochmal, die Pharisäer gingen hinaus, hielten mit den Herodianern Rat, mit den verhassten Herodianern, die mit dem System kooperierten, gegen Jesus, wie sie ihn umbringen könnten. Es spitzt sich zu. Jesus sieht diese Ausdifferenzierung. Jesus sieht diese Frontenbildung glasklar. Und er reagiert darauf mit diesem Gleichnis. Mit einer Serie von Gleichnissen. Die meisten sind in Matthäus 13 dokumentiert, aber das ist das Zentralgleichnis. Und wir müssen wissen, noch immer folgen ihm die Massen. Das sehen wir hier gleich in unseren ersten Versen. Und wiederum fing er an, am See zu lehren, also am See Genezareth. Markus 4, Vers 1. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Das Wasser trägt den Schall ja gut zu den Menschen hin. Das ist eine ideale Kanzel dort in diesem Boot. Und jetzt kommt dieses Gleichnis. Die Massen sind noch da, aber wie viele dieser Geheilten und Schaulustigen sind wirklich bereit, Jesus zu glauben und auf Jesu Seite zu treten? Jetzt muss es sich zeigen. Und er beginnt mit diesem Gleichnis. Hört zu. Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältiges und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann im nächsten Vers eine völlig veränderte Situation. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den 12, samt dem engsten Jüngerkreis über das Gleichnis. Eine völlig andere Situation, merken Sie. Wir wissen nicht, wie viele Minuten zwischen Vers 9 und Vers 10 liegen. Das ist hier nicht gesagt. Wir hören nichts von einer Reaktion der Volksmenge auf das Gleichnis. Aber dann ist Jesus mit dem Inner Circle plötzlich allein. Das sind die, Vers 10, welche um ihn waren, samt den 12. Und jetzt erst erklärt Jesus, warum er sich dieser Gleichnismethode bedient. Ist hochspannend. Er sagt nämlich, warum er in Gleichnissen spricht, Vers 10 bis 12. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den 12 über das Gleichnis. Und er sprach, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Sie haben richtig gehört. Und dann folgt eine ausführliche Erklärung des Gleichnisses für die Jünger selbst. Und das ist das Erste. Das ist eine erste starke Wirkung, die Jesus mit dem Gleichnis erzielt. Erstens, das Gleichnis zieht eine Trennlinie zwischen drinnen und draußen. Es ist unheimlich wichtig zu verstehen. Das Gleichnis ist nicht einfach eine nette Alltagsillustration, die das Ganze ein bisschen verständlicher machen soll. Genau das Gegenteil. Das Gleichnis zieht eine Trennlinie zwischen drinnen und draußen. Es beschreibt nicht nur eine Trennlinie, sondern es bewirkt eine Trennlinie. Ihr drinnen, die da draußen. Und Jesus macht hier das Gegenteil von dem, was wir landläufig integrativ nennen würden. Also wenn wir sagen, ja, eigentlich gehören wir doch alle zusammen und wir ergänzen uns gegenseitig so wunderbar und wir sollten uns von jeder Unterscheidung und Abgrenzung fernhalten. Jesus macht genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Er unterscheidet zwischen drinnen und draußen. Und er sagt, zu den draußen spreche ich in dieser Phase nur noch und oder vorwiegend durch Gleichnisse. Und euch hier drinnen erkläre ich es dann gewissermaßen im Privaten, was diese im Einzelnen bedeuten. Und diese Trennungslinie zwischen drinnen und draußen, die schimmert schon in dem kleinen Verbindungsstück durch, das unserem Gleichnis unmittelbar vorausgeht. Das haben wir jetzt nicht mehr auf diesem Zettel mit abgedruckt, aber diesen Text haben wir schon mal ausgelegt, nämlich am ersten Advent 2017, Markus 3, 31 bis 35. Das ist gewissermaßen das Verbindungsstück zwischen letzten Sonntag und heute. Und das brauchen wir heute nicht ausführlich auslegen, weil Sie das nachhören können und zum größten auch selber gehört haben. Erster Advent 2017, da haben wir das ausgelegt. Aber zur Erinnerung nochmal, da taucht die menschliche Familie von Jesus, die kommen aus Nazareth, plötzlich in Kapernaum auf. Also Maria und Jesu Halbbrüder. Und das ist ganz klar geschildert, warum die da kommen. Sie wollen Jesus abholen, sie wollen ihn aus der Öffentlichkeit rausziehen und zu Hause erstmal wegschließen. Das hatten wir ja letzten Sonntag auch gesehen, das steht schon in Markus 3, Vers 21, dass sie denken, sie wollten ihn ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinn. Und dann, also er hat eine psychische Störung gewissermaßen. Bevor er sich um Kopf und Kragen redet und bevor die Familie da weiter mit reingezogen wird, ziehen wir Jesus erstmal aus dem Verkehr, sagen seine Halbbrüder. Und Maria wird wahrscheinlich hin und her geschwankt haben. Und dann stehen die lieben Verwandten hier vor dem Gebäude oder vor dem Hof, in dem Jesus wieder ein öffentliches Meeting durchführt, zusammen mit seinen Jüngern. Und dann heißt es hier in Markus 3, 31, da kamen seine Brüder und seine Mutter, sie blieben aber draußen und schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her, sie aber sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter, deine Brüder sind da draußen und suchen dich. Und jetzt reagiert Jesus ganz überraschend. Und er antwortete ihnen, Markus 3, 33, und sprach, wer ist meine Mutter? Oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe, da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus sagt sich hier nicht von seiner menschlichen Familie los. Er sagt sich nicht von seiner menschlichen Familie los. Noch am Kreuz wird er ja für Maria sorgen. Aber Jesus zeigt uns hier, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und Jesus macht hier ganz deutlich, wichtiger als alle menschlichen Bande, durch Geburt, durch Familie, durch was auch sonst, ist die glaubensmäßige Verbindung zwischen Jesus und seinen Leuten. Und Jesus sagt, die einzige Verbindung, die für die Ewigkeit zählt, an der Rettung und Verdammnis hängt, Himmel oder Hölle, ist die Beziehung zwischen dem Sünder und seinem Retter. Zwischen uns und Jesus, zwischen Maria und Jesus, zwischen seinen Halbbrüdern und Jesus. Und diese Beziehung zu Jesus bekommen wir allein durch den persönlichen Glauben an ihn. Das hat Jesus ja in einer anderen Situation nochmal bekräftigt. Da hatte eine Frau während einer Predigt ganz begeistert gerufen, glückselig ist der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Und Jesus korrigiert das sofort und sagt, nein, glücklich sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und bewahren. Das rettet. Und wir merken, daraus ergeben sich völlig neue Fronten für draußen und drinnen. Drinnen sind die, die sich persönlich zu Jesus halten, die Jesus als Gottes Sohn anerkennen, damals und heute. Und draußen sind die, die Jesus als Gottes Sohn ablehnen, die ihn nicht ehren, die ihm den Glauben verweigern. Und das ist hier in Markus 3 äußerlich über die Halbbrüder gesagt, aber es gilt zu dem Zeitpunkt auch innerlich. Sie aber blieben draußen, Markus 3, 31. Und die Pharisäer waren draußen. Die hatten sich ein für alle Mal festgelegt. Sie waren draußen. Und die Familie Jesu war zu diesem Zeitpunkt auch draußen. Aber bei denen war es noch nicht so endgültig, wie wir sehen werden. Die hingen noch irgendwie dazwischen. Und in dieser Situation ändert Jesus die Art seiner öffentlichen Verkündigung. Und die Menge der unverbindlichen Zuschauer bekommt jetzt nur noch, beziehungsweise vorwiegend, rätselhafte Gleichnisse zu hören. So steht es hier in Vers 11. Euch ist es gegeben, also euch, die ihr mir vertraut, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Als Verhüllung. Diese Gleichnisse sollen nicht vereinfachen, sondern verschlüsseln. Verstehen wir das? Vorher hatte Jesus elementar und ausführlich gepredigt, wie jemand in das Reich Gottes hineinkommt. Er hat über Bekehrung geredet, über Sünde, er hatte alles klar gemacht. Aber die meisten weigern sich sehenden Auges, trotz der Evidenz, trotz der eindeutigen Beweise, Jesus als Sohn Gottes anzuerkennen und ihm zu glauben. Und daraufhin stellt Jesus jetzt seine öffentliche Verkündigung auf Gleichnisse um. So sagt er das hier. Und die gezielte Verhüllung ist ein vorweggenommenes Gericht. Ein vorweggenommenes Gericht gegenüber ihrem Unglauben. Und genau darin bestand auch ja der Auftrag Jesajas, den Jesus hier in Kapitel 4, Vers 12 zitiert. Das ist ein Zitat vom Propheten Jesaja, Kapitel 6. Damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden nicht vergeben werden. Das ist Gericht. So ähnlich hatte das Gott in Jesaja 28 schon gesagt. Ihr habt mich abgewiesen, als ich in verständlichen Worten zu euch redete. Und jetzt werde ich in fremden Sprachen zu euch reden. Das ist mein Gericht. Und diese Funktion haben die Gleichnisse gegenüber den Gleichgültigen, gegenüber den Ablehnenden. Denn die hören eine Schilderung aus dem Alltag mit dem Ackerboden. Und so, das ist ihnen alles ganz vertraut. Das ist auch einfach. Das kann jeder nachvollziehen, diese Alltagsgeschichten. Aber sie durchschauen nicht, was diese Alltagserzählung für ihr Verhältnis zu Gott bedeutet. Sie durchschauen nicht, was das mit ihrem ewigen Leben zu tun hat, mit Rettung und Verlorenheit. Die Geschichte selbst hatten sie auf ihren Äckern und Feldern immer wieder hautnah erlebt. Das können wir ganz einfach nachvollziehen. Der Sämann ging aus zu säen, das passierte ständig während der Erntezeit, meistens vor dem Frühregen. Anders als bei uns wurde damals in der Regel nicht der der Same untergepflügt, sondern er wurde so aufs Feld geworfen. Und da konnte man in der Regel nicht wissen, was sich unter der Oberfläche befand, es sei denn, man kannte das Feld. So, und dann passiert eben, was Jesus hier beschreibt. Vers 4, etliches fiel an den Weg und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Das war ein ungeschützter Boden, dieser Weg. Es gab in der Regel keine Zäune, keine Mauern, sondern breite Trampelpfade bildeten die Grenze. Da gingen auch die Reisenden drüber in der Regel. Dieser Boden wurde nicht kultiviert, der war in der Regel trocken, er wurde festgetrampelt. Und wenn dann beim Samenwurf, der Sämann hatte seine Tasche und schmiss den Samen dann auf die Felder, was auf diesen Weg fiel, dann sickerte es nicht ein. Der Boden war ja hart, sondern es wurde von den Vögeln weggepickt. Und Lukas fügt noch hinzu in Lukas 8, Vers 5, und von den Füßen zertrampelt. Das konnte sich jeder vorstellen. Saat auf den Weg, der ungeschützte, harte Boden. Und dann Vers 5 bis 6, die Saat auf dem felsigen Boden. Was meint das? Auf dem felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und ging zugleich auf. Das heißt nicht, dass da ein paar Steine in der Erde waren, sondern Sie müssen sich das so vorstellen, es gab eine dürre Erdschicht und unter der Erdschicht kam der Felsenboden, den man nicht gleich sah. Aber weil da Felsen war, kam es nicht zur Wurzelbildung und es gab auch keine ausreichende Feuchtigkeitszufuhr, sondern der Samen in diesem bisschen Erdboden, der ging sehr schnell auf, er schoss gewissermaßen in die Höhe. Und wenn die Sonne drauf schien, eine Zeit lang, dann verdorrte die Pflanze, weil die Feuchtigkeit fehlte. Das kannten sie. Und dann das dritte Feld, die dritte Bodenprobe, Vers 7. Und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und brachten keine Frucht. Das war ein trügerischer Boden. Hier gab es kein Wurzelproblem. Das sieht auf den ersten Blick alles viel besser aus. Aber trotzdem ist der Boden nicht sauber. Da sind Restbestände an Dornen, dorniges Unkraut, so kann man den Begriff, der da steht, ganz gut übersetzen, dorniges Unkraut. Und dieses dornige Unkraut wächst mit dem guten Samen zusammen auf. Es raubt ihm die Feuchtigkeit, es verdeckt das Sonnenlicht und schließlich erstickt die junge Pflanze unter dem Würgegriff des Unkrauts und verhindert, dass Frucht kommt. Das ist die dritte Bodenprobe. Also der harte Weg, der felsige Boden, die Dornen und dann schließlich Vers 8, der gute Boden, fruchtbare Boden. Anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Etliches 30-fältig, etliches 60-fältig, etliches 100-fältig. Da war ausreichend Erde, ausreichend Nährstoff, es können sich tiefe Wurzeln bilden, es ist Flüssigkeit da, der Boden ist nicht verdorben durch Dornensamen. Der Same lagert sich ein, er wird gut ernährt und er wächst schließlich zur Frucht heran. Und es gibt eine gute Quote, 30, 60 oder 100. Einige Ausleger meinen, das ist die Anzahl der Körner, die man aus einem Samenkorn gewinnen kann. Und die Fruchtausbeute ist unterschiedlich groß, aber es ist immer Frucht da. Das war's. Und das kann jeder verstehen. Jeder kann dieses Gleichnis verstehen. Und doch bleibt es ein Rätsel. Denn sie begreifen nicht, was das alles mit Gott und mit ihrem Glauben und mit ihrer Ewigkeit zu tun hat. Und das ist ein vorweggenommenes Gericht über ihren dreisten Unglauben. Ihr wollt nicht? Dann bekommt ihr das jetzt in Rätselform. Und es ist doch zugleich ein letzter Weckruf. Leute, denkt doch nochmal nach, fragt doch nochmal nach. Wer Ohren hat zu hören, der höre nochmal hin. Vers 9. Das fügt Jesus dem unmittelbar an. Und wir sehen also, wie die Gleichnisse die Trennlinie ziehen zwischen drinnen und draußen. Für die draußen verbergen sie, für die drinnen erklären sie. Für die draußen verschlüsseln sie, für die drinnen verdeutlichen und offenbaren sie. Für die draußen ist es Gericht und für die drinnen Gnade. Das ist die Wirkung der Gleichnisse. Und jetzt intern benutzt Jesus dieses Gleichnis völlig anders. Intern benutzt er dieses Gleichnis, um seinen Leuten umso deutlicher zu erklären, wie echte Bekehrungen zustande gekommen sind und zustande kommen werden und warum ein und dieselbe Botschaft so gegensätzliche Ergebnisse hervorbringt. Und damit sind wir bei der zweiten Wirkung des Gleichnisses. Also erstens, das Gleichnis zieht eine Trennlinie zwischen drinnen und draußen. Zweitens, das Gleichnis erklärt, warum die einen drinnen und die anderen draußen sind. Das Gleichnis erklärt, warum die einen drinnen und die anderen draußen sind. Jesus sagt im Vers 11, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, auch mit Hilfe dieser Gleichnisse. Und Geheimnis meint im Neuen Testament ja eine Information, eine Wahrheit, die jetzt offenbart wird. Bisher war sie noch ein Stück weit verborgen, noch nicht so weit entfaltet, aber jetzt wird sie offenbart, das meint das Neue Testament mit Geheimnis. Und für die Hörbegierigen, für die, die Jesus hören wollen, die ihn fragen, die ihm vertrauen, werden die Gleichnisse also gewissermaßen zur Offenbarung. und auch zur pädagogischen Hilfe, indem Jesus sie ihnen quasi im Privatunterricht erklärt. Also sie haben eine Doppelfunktion. Das haben wir jetzt gesehen, verhüllen und verdeutlichen, verschließen und offenbaren. Und das hat natürlich eine dynamische Konsequenz, die wir auch immer wieder erleben. Die Schere zwischen den Jüngern, die immer besser gelehrt werden, und denen, die in ihrem Unglauben verharren, geht immer weiter auseinander. Die einen begreifen es immer besser und die anderen bleiben wie der Ochs vor dem Berge stehen, weil sie es nicht verstehen wollen. Das heißt, nachdem einer Christ geworden ist, entfernt er sich in dieser Hinsicht immer mehr von denen, die keine Christen sind. Darf man sich wundern. Und jetzt erhalten wir endlich eine Antwort auf die bedrängende Frage, warum sind die einen drin und warum sind die anderen draußen? Warum bekehren sich die einen und verhärten sich die anderen? Und wenn wir diesen Text jetzt miteinander lesen, liebe Geschwister, dann ist es fast so, als dürften wir uns leise zu den Jüngern dazusetzen. Und gemeinsam mit den Jüngern, einer setzt sich in den Petrus, der andere in den Matthäus, gemeinsam mit den Jüngern können wir zuhören, wie der Herr Jesus uns allen das Gleichnis jetzt erklärt. Ab Vers 13. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wird, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Und später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen das auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig. Der dritte 100-fältig. Was Jesus hier beschreibt, ist nichts anderes als das Geheimnis der Evangelisation. Und jeder von uns, der evangelisiert, macht, denke ich, von Zeit zu Zeit eine ähnliche Erfahrung. Ganz gleich, ob sie mit Menschen sprechen, ob sie Schriften verteilen, ob sie andere zum Gottesdienst einladen. Jeder von uns hat ja da so seine eigenen Wege und Zugänge. Manchmal könnte man mutlos werden oder zumindest kleinmütig. Weil wir ähnlich wie die Jünger fragen, warum bekehren sich nicht mehr? Sehen Sie sich diesen Kontrast mal an, ne? In Vers 1, die Menge, die da ist am See und das alles hört, eine große Volksmenge. Und dann in Vers 10, und als er allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren. Das war das Zahlenverhältnis. Aber in diesen Versen steckt eine Menge Ermutigung und ich hoffe, dass das deutlich wird. Was geschieht bei der Evangelisation? Der Sämann sät das Wort. Der Sämann ist natürlich zunächst Jesus selbst, aber dann auch wir alle, die wir in seinem Auftrag sein Evangelium weitergeben. Denn Jesus hat ja gesagt, wer euch hört, hört mich. Wir sind alles die Sämänner. Und die Saatgut, das Saatgut ist das Wort Gottes. Und in allererster Linie das Evangelium, das uns in diesem Wort Gottes präzise offenbart wird. Lukas 8, Vers 11 sagt, der Same ist das Wort Gottes. Also das Evangelium, diese realistische Diagnose, dass wir Sünder sind, dass wir Gottes Feinde sind, wenn wir nicht Vergebung unserer Sünden bekommen, ob wir das nun merken oder nicht. Das Evangelium, das uns dann diese exklusive Heilbehandlung anbietet, dass Jesus allein durch seinen Opfertod am Kreuz für unsere Schuld die Strafe getragen hat und wir ihn anrufen müssen als unseren persönlichen Erretter und Erlöser, um unsere Sünden vergeben zu bekommen. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns freiwillig an ihn binden, als unseren König und Herrn und unser Leben ihm ganz anvertrauen. Das ist die Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders, von der Versöhnung mit Gott. Das ist das Wort, das ist der Same, den Jesus hier meint. Und diese Botschaft zum Beispiel meint auch Petrus, wenn er das in 1. Petrus 1, Vers 23 ganz klassisch auf den Punkt bringt, da kommt auch nochmal der Begriff vom Samen vor. Da sagt Petrus, ihr seid wiedergeboren, also ihr habt dieses neue Leben bekommen, ihr seid Christen geworden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 1. Petrus 1, 23 ist genau das. Das meint Jesus hier. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Die verschiedenen Ergebnisse beim Evangelisieren führt Jesus weder auf die Ausstattung des Sämanns noch auf die Beschaffung, auf die Beschaffenheit des Saatguts zurück. Das Saatgut ist ja für alle gleich. Und es kommt nicht darauf an, ob der Sämann nun ein bisschen moderner oder ein bisschen unmoderner ist. Das Saatgut ist für alle gleich. Der Same ist perfekt. Und das müssen wir gerade auch gegen diesen an vielen Stellen zu beobachtenden Trend sagen, dass manche sagen, ah, wir müssen die christliche Botschaft ein bisschen modifizieren, wir müssen den Stil ändern. Wir dürfen nicht so angriffig von der Hölle reden. Wir dürfen den Menschen nicht so deutlich sagen, dass er als Sünder verloren ist. Wir müssen uns da ein bisschen mehr auf Umwegen heranpirschen und sagen, schau mal, was für ein erfülltes Leben du doch bekommen kannst und versuch es doch auch mal, dich für Jesus zu öffnen. Wir dürfen das Saatgut nicht verderben. Es gibt nur dieses eine Saatgut, was Verheißung hat, und das ist die Botschaft des Evangeliums. Nein, Jesus zeigt im Gleichnis, der Grund für die verschiedenen Reaktionen auf das Evangelium liegt nicht daran, dass die einen geschickter vorgehen und die anderen etwas ungeschickter. Dass der eine vielleicht sein Saatgut aus einer alten verschlissenen Tasche auf das Feld wirft und der anderen dann, was weiß ich, die neueste Nike-Bag hat, in der das Saatgut enthalten ist. Das ist nicht der Punkt. Sondern es kommt worauf an, weder auf den Sämann noch auf das Saatgut, sofern das in Ordnung ist, sondern auf die Bodenbeschaffenheit. Und was diese vier geschilderten Fälle unterscheidet, ist nur der jeweilige Ackerboden, auf den jeweils das gleiche Saatgut trifft. Und der Ackerboden ist ein Bild, wofür? Für das menschliche Herz. Das sehen wir hier in Vers 15 ganz deutlich, wo Jesus sagt, der Satan nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Das Herz ist der Ackerboden, das Herz. Das menschliche Herz. Wie ist dein Ackerboden beschaffen? Was ist dein Ackerfeld? Ich musste denken an meine erste eigene Gemeinde in einem Dorf, das eben so war, wie Dörfer in Norddeutschland sind. Und in diesem Dorf gab es zwei Christinnen, es gab vielleicht noch mehr, aber als wir da hinkamen, gaben sich diese beiden Christinnen zu erkennen, die beteten seit längerem dafür, dass Gott doch einen gläubigen Pfarrer in dieses Dorf schicken möge. Und meine Frau hat sich dann mit diesen beiden Glaubensschwestern regelmäßig getroffen, um mit ihnen zu beten für unser Dorf. Und eine alte Christin, wir werden das nie vergessen, die hat so gelitten unter diesem grassierenden Unglauben in diesem Dorf und hat Schriften verteilt und hat sich wirklich bemüht, das Evangelium bekannt zu machen. Und sie hat dann in diesen Gebetsgemeinschaften immer wieder gebetet, Herr, bitte bereite du den Herzensboden. Und das war genau ein Gebet im Sinne von Markus 4. Herr, bitte bereite du den Herzensboden. Und so mancher Herzensboden wurde dann von Gott bereitet. Und jetzt geht Jesus diese vier Bodenarten durch. Die hat er in der Öffentlichkeit beschrieben. Und er zeigt jetzt intern, für welchen Herzensboden sie stehen. Und wir wollen es auch noch schnell uns miteinander anschauen. Vers 4, das war der Same auf dem harten Boden, auf dem Trampelpfad, der von den Vögeln weggepickt wird. Das ist in der Erklärung Vers 15, wo Jesus sagt, die beim Weg sind, das sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Merken Sie, der Same geht nicht ein. Er prallt ab, das ist ein geschlossenes Herz, ein hartes Herz. Abgekapselt gegen Gottes Botschaft. Der Mensch wurde vielleicht oft vom Evangelium gerufen, aber es hat sich nichts bewegt. Es ist nichts eingedrungen. Vielleicht sitzt dieser Mensch regelmäßig in christlichen Veranstaltungen, in Gottesdiensten wie diesen. Israels Führer damals, die religiösen Führer, da dachte man, die müssen doch sensible Herzen haben, von wegen, die waren völlig verhärtet. Da sitzt jemand so oft und so lange im Gottesdienst, der muss doch ein sensibles Herz haben. Und er ist möglicherweise völlig verhärtet. Und deshalb hat der Teufel leichtes Spiel. Er kann das Samenkorn einfach wegnehmen, so wie die Vögel die Körner vom Trampelpfad wegpicken. Wie kann dein Herz so hart werden? Durch Gewöhnung an Sünde und immer weitere Sünde. Und wir hatten ja gesagt, diese Getreidefelder, die waren ungeschützt. Da gab es keine Zäune, keine Mauern. Da waren nur die Trampelpfade als Begrenzungen. Das Herz des Menschen fern von Gott ist ungeschützt. Es ist ungeschützt. Und jeder kann darauf rumtrampeln. Jeder kann auf deinem Herzen rumtrampeln, wenn es nicht bei Jesus in Sicherheit ist. Und jede Ideologie kann das Herz verwirren und verführen. Und es wird hart und härter und härter. Weil der Boden niemals aufgebrochen wird. Er wird nicht aufgebrochen durch Sündenerkenntnis. Er wird nicht aufgebrochen durch Furcht vor Gott und seinem Gericht. Er wird auch nicht mehr aufgebrochen durch die Bewegtheit von Gottes Liebe, der sich um einen solchen Menschen ja immer noch kümmert. Dieses Herz ist völlig dicht. Es ist völlig verschlossen. Halsstarrig, haben die Propheten im Alten Testament gesagt. Harter Nacken, halsstarrig. Das ist das erste Herz. Könnte einer, der diese Predigt hört, sei es hier bei uns oder über das Internet, könnte das dein Herz sein? Ungerührt, unrührbar, undurchdringbar für Gottes Wort? Du hast dir einen Panzer umgelegt. Du willst mit diesem Panzer dein Gewissen gegen jede denkbare Beunruhigung absichern. Aber unter diesem Panzer ist deine Seele am Ersticken. Wie soll in dieses Herz jemals wieder Gottes Licht und Leben hineinkommen? Und dann geht Jesus weiter zum zweiten Herzensboden. Eine dünne Erdschicht, wir erinnern uns, darunter der harte Felsen. Keine Feuchtigkeit, keine Wurzelbildung. Kurzes Strohfeuer, schnelles Aufblühen und dann kommt die Sonne und der Absturz. Und das ist Vers 16 und 17, dieser felsige Boden. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Und später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Da steht das Wort für Skandal, Skandalizo. Ärgern sie sich daran. Felsiger Boden. Dieser Mensch ist religiös offen und ansprechbar. Dieser Mensch hat vielleicht schon viele spirituelle Angebote durchprobiert. Er ist durchaus veranlagt in dieser Hinsicht und das christliche Angebot ist ihm sympathisch. Und die Leute sind nett und die Gemeinschaft ist herzlich und der Kirchenkaffee schmeckt richtig gut. Und man öffnet sich. Oder jemand war ein knochentrockener Rationalist und irgendwann geht diesem knochentrockenen Rationalisten auf, dass er damit nicht glücklich wird. Und plötzlich wird dann mal in einer schönen bewegten Veranstaltung mit rühriger Musik eine andere Ebene bei ihm angesprochen. Und plötzlich ahnt er, dass da noch eine andere Dimension von Leben da sein muss. Und dann erzählen einige begeistert von ihren Glaubenserfahrungen, die irgendwie mit Jesus zu tun haben. Und der Mann ist beeindruckt. Und dann sagen sie ihm, du mit Jesus kannst du völlig neue Erfahrungen machen. Dein Leben bekommt eine völlig neue Dimension. Und er lässt sich darauf ein und dann machen sie vielleicht ein Ritual in ihrer Veranstaltung. Er zündet eine Kerze an und trägt die dann an irgendeinem bestimmten Platz in diesem Raum. Und dann sagen sie, und Jesus ist jetzt dein Licht und es geht nur noch vorwärts. Und er lässt sich darauf ein und er denkt, er ist Christ. Und Jesus weist sich hier besonders auf die Freude hin und er meint hier nicht die Freude, von der die Bibel sonst oft redet, diese Freude, die tief gegründet ist in Gott, sondern er meint hier schnelle Begeisterung. Der Same bringt etwas hervor, weil da ja nicht viel Erde ist und das schnell hochgeht. Da blüht was, aber es hat keine Wurzel. Da war doch so viel Emotion, der war doch so begeistert. Aber was ist geblieben? Er kommt nicht mehr zum Gottesdienst, er hat die Bibel in die Ecke gelegt, da war doch so eine Freude, so eine Bewegtheit. Was ist denn geblieben? Es gibt in der Weckungsbewegung eine bestimmte Tradition, die sagt, wenn du bekehrt bist, dann musst du eine heftige Freude spüren. Liebe Geschwister, das ist nicht immer so. Das ist eine bestimmte Tradition, die ist gut gemeint. Und das haben viele Menschen auch so erlebt. Aber es ist nicht immer so. Bekehrt zu sein bedeutet nicht, ein emotionales Erlebnis zu haben. Natürlich berührt uns das, wenn Jesus uns ruft. Und das kann sich bei jedem ganz unterschiedlich ausdrücken, diese Beruhigung, diese Berührung. Und wir haben natürlich das Beispiel von dem Finanzminister aus dem Morgenland, dem Kämmerer von Äthiopien, der sagt, und er zog seine Straße fröhlich, nachdem er sich bekehrt hatte. Aber es gibt auch andere Kennzeichen echter Umkehr, dass jemand betroffen ist, dass jemand nachdenklich ist. Dass jemand im Nachhinein noch erschüttert ist, wie lange er ohne Gott leben konnte. Warum habe ich das nicht viel früher schon erkannt? Es gibt so viele unterschiedliche emotionale Reaktionen und wir können da nicht auf ein Muster setzen. Und wir dürfen eines nicht machen, liebe Leute. Wir dürfen bei unserer Evangelisation nicht bei den Emotionen der Menschen ansetzen. Wir dürfen ihnen nicht einfach eine Verbesserung ihrer Gefühlslage versprechen. Wer möchte nicht Erleichterung verspüren? Wer möchte sich nicht angenommen wissen? Wer möchte nicht selbstbewusster werden? Wer will nicht, dass seine menschlichen Beziehungen geheilt werden? Das will doch jeder. Aber wer deswegen zu Jesus kommt, der hat noch nicht verstanden, was sein Hauptproblem Gott gegenüber ist. Und liebe Leute, wir dürfen das nicht vermischen miteinander. Wir dürfen das nicht vermischen mit der Bekehrung, dass wir bestimmte Erfahrungen versprechen, weil wir sonst nämlich Scheinbekehrungen provozieren. Wir provozieren, dass die Leute bestimmte Dinge mit Jesus machen, weil sie eigentlich etwas anderes wollen, das sie sich schon lange gewünscht haben. Und wir verdunkeln, was Gott den Menschen wirklich sagen will. Nämlich, dass Gott den Menschen retten will. Dass Gott zunächst mal das Verhältnis zwischen sich, dem heiligen Gott und diesem Menschen in Ordnung bringen will. Das verstellt und zerstört ist durch Schuld. Und der Mensch steht unter dem Zorn Gottes. Das ist unsere Hauptnot. Und die will Gott lösen, die will er klären, er will uns das vergeben, er will uns in seine Vaterarme zurückholen, er will uns zu seinen Kindern machen. Und dann wird sich ganz vieles andere auch klären und das wird sich auch gut auf unsere Emotionslage und so weiter auswirken. Aber das ist nicht der Punkt, verstehen wir? Und wenn wir Scheinbekehrungen provozieren, dann stürzen wir Menschen in eine Situation, in der sie sich vom Evangelium getäuscht fühlen. Und eine Scheinbekehrung ist nicht nichts und nicht einfach folgenlos, sondern sie ist ein großes Hindernis für eine echte Bekehrung. Wenn wir uns an die Menschen wenden, dann müssen wir uns an ihr aufmerksames Zuhören wenden, an ihr Nachdenken wenden. Wir müssen ihnen das Evangelium erklären. Wir müssen ihnen sagen, wer wir Menschen sind und wer Gott ist. Und wie dieser unheilbare Bruch doch noch gut gemacht werden kann, allein durch Jesus. Das müssen wir erklären. Was auf Emotionen und Erfahrungen gebaut ist, wird auch durch Emotionen und Erfahrungen wieder eingerissen werden. Und genau so steht es hier in Vers 17. Sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Wetterwände. Spätestens wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, dann nehmen sie sogleich Anstoß. Und zu Recht, weil sie betrogen worden sind. Bedrängnis und Verfolgung um des Glaubens willen. Und dann merken sie, das, was sie für Freude hielten, das war ein Luftballon, in den jetzt reingestochen wird mit einer kleinen Nadel. Und nichts bleibt übrig. Jonathan Edwards, einer der großen Theologen des 18. Jahrhunderts, hat einen berühmten Aufsatz über den Zusammenhang von Verstand und Emotionen geschrieben. 1746. Treatise Concerning Religious Affections. Ein berühmter Aufsatz. Und darin sagt Jonathan Edwards Folgendes. Der gefallene Mensch, also der normale Sünder, ist ein fruchtbarer Boden für fleischliche Religiosität, für ungeistliche Scheinfrömmigkeit, die letztlich in seiner Selbstliebe verwurzelt ist. Zitat Ende. Der gefallene Mensch ist ein fruchtbarer Boden für fleischliche Religiosität, für ungeistliche Scheinfrömmigkeit, die letztlich in seiner Selbstliebe verwurzelt ist. Der nimmt Jesus dankbar an, weil er alle seine selbstzentrierten Bedürfnisse am besten stillen kann. Wer durch eine Bekehrung vor allem Erleichterung und Erlebnissteigerung finden will, emotionale Tiefe, Stärkung des Selbstwertgefühls, der wird sich betrogen fühlen und getäuscht, wenn er merkt, dass Nachfolge eben auch mit Leiden verbunden ist und mit Druck und mit schwierigen Erfahrungen. Und Jesus sagt hier, sie werden Anstoß nehmen. Sie werden sich ärgern. Sie werden sagen, man hat uns betrogen. Wer mit der Aussicht gelockt wird, dass Jesus alle unsere Wünsche erfüllt und dann aufwacht und merkt, Mensch, das ist gar nicht so. Wenn es das war, was er von Jesus wollte, dann wird er weggehen. Weil Jesus das eben nicht versprochen hat. Aber wer wirklich zu Jesus gefunden hat als seinem Retter und seinem Herrn, der wird durch Not und Verfolgung nur noch enger mit Jesus zusammengeschweißt werden. Ich denke an unsere Freunde in der Schweiz. Die haben wahrlich manches Schwere zu ertragen gehabt und zu ertragen bis heute. Und es hat sie immer näher zu Christus gebracht. Und sie bezeugen ihn heute noch, auch unter mancherlei Leiden, mit der gleichen Festigkeit, wie sie es am Anfang getan haben. So haben es die Apostel erfahren. Und dann die dritte Bodenprobe. Das harte Herz in Vers 15, das gerührte, aber oberflächliche Herz in Vers 16 und 17. Und jetzt Vers 18 und 19. Es spitzt sich immer weiter zu. Das ist jetzt das gespaltene Herz. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Verstehen Sie, diese Menschen sind hin und her gerissen zwischen Jesus und der Welt. Das ist die Parallele zu diesem trügerischen Feld in Vers 7. Dieser trügerische Boden, diese Vermischung, die Dornen, dieser Unkrautsamen wachsen zusammen auf mit dem guten Samen und ersticken ihn schließlich. Übrigens, das Wort, was hier für Dorn steht, ist das gleiche Wort wie bei der Dornenkrone. Also aus diesem Gewächs wurde auch die Dornenkrone für Jesus gemacht. So muss man sich das vorstellen. Und dieses gespaltene Herz, es weigert sich beharrlich, dagegen, dass Jesus die Prioritäten in meinem Leben bestimmt. Es ist immer hin und her gerissen zwischen Jesus und der Welt. Und deshalb bleibt dieses Herz immer gespalten. Deshalb verweigert dieses Herz eine heilige Einseitigkeit, eine Einfältigkeit im besten Sinne. Dieses Herz räumt Faktoren, eine Macht in seinem Leben ein, die in Konkurrenz zu Jesus treten. Die Sorgen dieser Weltzeit, der Betrug des Reichtums und andere Begierden. Was ist damit gemeint? Sorgen dieser Weltzeit? Man kann auch übersetzen, die Sorgen des Zeitgeistes. Also das heißt, sie sind fixiert auf das Diesseits. Das Sorgen um die Dinge des Zeitalters. Das Sorgen um die Dinge des Zeitgeistes. Was alles so in ist. Sie haben eine Liebe zur Welt, die sie daran hindert, ganze Sache mit Jesus zu machen. Es sind die Leute, von denen Jakobus 4, Vers 4 sagt, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft mit Gott ist? Die Freundschaft der Welt Feindschaft mit Gott. Damit ist nicht gesagt, dass wir die Menschen in dieser Welt nicht lieben sollen. Wir sollen freundlich zu ihnen sein. Wir sollen versuchen, sie zu gewinnen. Wir sollen ihnen dienen, wo es geht. Aber wir sollen uns nicht an die Werte dieser Welt hängen und klammern. Und weil diese Dinge des Zeitalters für sie so eine große Bedeutung haben. Darum haben diese Menschen einen falschen Respekt vor Werten und Instanzen, die für die Ewigkeit nichts bedeuten. Sie haben einen falschen Respekt vor Werten und Instanzen, die für die Ewigkeit nichts bedeuten. Wie ist das bei uns? Und darum sind sie verführbar durch das, was Jesus den Betrug des Reichtums nennt. Denken Sie an den reichen Jüngling. Kommen wir in Markus 10 dazu. Der reiche Jüngling, der schon Jesus gut fand und der das Gespräch mit Jesus suchte. Aber als Jesus dann sagte, du, für dich ist dein Geld ein Götze. Jesus hat die Menschen ja durchschaut. Du wirst mir nicht nachfolgen können, wenn du dich nicht von deinem Geld trennst, weil es für dich ein Götze ist. Da hat er gesagt, nein, danke. Ich habe genug, es reicht. Und deswegen warnt Gottes Wort uns davor. Das ist ja nur ein Beispiel, dieser Reichtum. Aber deswegen warnt Gottes Wort uns dringlich davor, unser Herz etwa an Reichtum, das ist ja nur ein Beispiel, zu hängen. Jesus hat das in der Bergpredigt gesagt, Matthäus 6, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen. Denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du wirst entweder dem einen treu sein und dem anderen untreu oder umgekehrt. Und Paulus warnt nochmal in 1. Timotheus 6, Vers 17. Und in der Bibel gibt es noch viele andere Stellen, die in diese Richtung deuten. 1. Timotheus 6, Vers 17 sagt Paulus, den Reichen in der jetzigen Weltzeit, also den reichen Christen, gebiete, nicht hochmütig zu sein, nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott. Das sind Christen, die sind gerettet, die folgen Jesus nach. Und Paulus warnt sie trotzdem und sagt, passt auf, dass euch das nicht einfängt, dass euch das nicht zu wichtig wird. So wie mir mal ein alter Christ sagte, er würde immer mehr den Eindruck gewinnen, dass Menschen, die wirklich viel Geld hätten, immer in der Gefahr stünden, sich auf das Geld zu verlassen. Wir müssen uns Folgendes klar machen. Das Evangelium verspricht den Menschen nicht, was das unbekehrte, verdorbene, menschliche Herz von sich aus ohnehin will. Von sich aus will das Herz Selbstzentrierung, Selbstverwirklichung, Macht, Geltung und so weiter. Und genau das verspricht das Evangelium nicht. Die Health, Wealth, Prosperity Gospel, die verspricht das, also das Wohlstandsevangelium. Die verspricht den Menschen genau das, was das sündige Herz will. Aber das ist nicht das, was Jesus verspricht. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Was nützt es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Weißt du, es kann sein, dass Gott einem Christen dann trotzdem Geld gibt. Es kann sein, dass Gott einem Christen dann trotzdem eine einflussreiche Position schenkt. Hohes menschliches Ansehen. Ich kenne auch solche Christen. Aber diese Christen bekommen dann zu ihrem Geld und zu ihrem Ansehen und zu ihrer einflussreichen Position ein völlig neues Verhältnis. Die hängen ihr Herz nicht daran. Die wissen, mein Reichtum gehört nicht mir. Wie ein Geschäftsmann sagte, ich weiß, es ist alles Gnade, dass mein Geschäft so florieren kann, dass ich Mitarbeiter einstellen kann, dass Gott mir solche Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Ich weiß, es ist alles Gnade und ich schulde ihm dafür Verantwortung. Und die fragen sich, wie kann ich diese Möglichkeiten zur Ehre Gottes einsetzen? Und ehrlich gesagt, für die wäre es auch keine Katastrophe, wenn Gott ihnen eines Tages dieses Geld wieder wegnehmen würde, weil ja daran ihr Herz nicht hängt. Woran hängt dein Herz? Woran hängt dein Herz? Ist es einseitig ausgerichtet oder gespalten? Was treibt dich? Was ist der eigentliche Motor deines Lebens? Was bringt dich dazu, morgens früh wieder aufzustehen und wieder an einen neuen Tag heranzugehen? Und dann die Begierden nach anderen Dingen, sagt Jesus. Das sind auch so Konkurrenten. Ne? Bei dem einen ist es Geld, bei dem anderen Ruhm. Bei dem dritten ist es vielleicht seine Spießerruhe. Man kann ihm alles wegnehmen, solange er my home is my castle, seine Ruhe hat und da machen kann, was ihm am meisten Langeweile bereitet. Jeder hat seine eigenen Begierden nach anderen Dingen. Und sie haben nie genug. Sie bekommen nie genug. Sie zeigen damit, wie wenig ihnen Jesus letztlich bedeutet. Und sie zeigen damit, wie wenig dankbar sie sind für das Geschenk der Gnade, der Sündenvergebung und der Gotteskindschaft. Liebe Leute, dass wir uns nicht missverstehen. Auch echte Christen werden von diesen Faktoren angefochten. Den Sorgen dieser Weltzeit, dem Betrug des Reichtums, den Begierden nach anderen Dingen. Wir kennen uns doch. Auch echte Christen werden davon angefochten. Aber der Unterschied ist der, wir bekennen das als Schuld. Wenn Gott uns so etwas deutlich macht in unserem Herzen, dann macht uns das ein schlechtes Gewissen. Und wir bekennen es als Schuld vor ihm. Und wir sehnen uns nach einem gereinigten, einseitigen Herzen. Ich sehne mich nach einem gereinigten, einseitigen Herzen, das nur Jesus dienen will. Gerade wenn ich merke, dass das nicht immer die Realität ist. Und wir ringen darum, unsere Prioritäten immer wieder von Jesus korrigieren zu lassen. Wir ringen darum, dass wir sagen, Herr, lass mir dieses und jenes bitte nicht zu wichtig werden. Mache mich einseitig, dass ich dir mit allem dienen will. Und weil der Herr solche Bitten gerne hört, schenkt er uns dann, und das ist das Letzte, diesen gereinigten Herzensboden. Das ist Vers 20 am Schluss, und jetzt sind wir doch durchgekommen mit Gottes Hilfe. Bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind die, solche das Wort Gottes hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Das ist das gute Land. Und schauen Sie mal, was ist an diesem Herzen so besonders? Eigentlich ist das ganz unspektakulär. Was steht da? Die das Wort hören, das Wort annehmen und in der Folge für Jesus leben, Frucht bringen. Das ist alles. Das Wort hören, das Wort annehmen, sagen, Jesus, ich glaube dir und mein Leben soll dir gehören. Vergib mir meine Schuld. Ich danke dir, dass du für mich gekommen bist und ich klammere mich an dich in allem, was kommt. Und wo wir so unser Leben Jesus zur Verfügung stellen, da werden wir Frucht bringen. Das ist ja nicht etwas, was wir mit Krampf machen, sondern was er wachsen lässt. Da wird es uns ein Anliegen sein, für Jesus zu leben. Und es kann 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig sein. Das wird Gott dann deutlich machen. Aber dann sind wir Leute, die genau das mit Überzeugung singen, was wir im Eingangslied gesungen haben. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstande und was mir wird vorgestellt hier in deinem Wort, präge mir im Herzen ein und lass es dann zur Frucht gedeihen. So beten wir, so singen wir. Und das ist wie bei der Lydia, als Paulus nach Mazedonien kommt, diese Geschäftsfrau, die hört das Evangelium. Und was steht da in Apostelgeschichte 16? Der tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht hatte auf das, was Paulus gesagt hat. Also Gott hat ihren Herzensboden bereitet. Und dann geschieht genau das. Sie hört das Wort, sie nimmt es auf. Und eine ihrer ersten Reaktionen ist, kann ich euch mein Haus zur Verfügung stellen? Kann ich euch beherbergen? Kann ich euch dienen um Jesu Willen? Und damit ist die Bodenprobe abgeschlossen. Der harte Boden, das harte Herz. Der felsige Untergrund, wir erinnern uns, das gerührte, emotional bewegte, aber oberflächlich gebliebene Herz. Und wenn der Druck kommt, haut man in den Sack und sagt, Schluss, mir reicht's. Und der dornige Boden, das gespaltene Herz. Keine Prioritäten nach dem, was Jesus will und sagt. Ein ständiges Hin- und Hergerissensein zwischen Jesus und der Welt. Und dann der gute Boden, das gläubige Herz. Das Herz, das sich von Jesus abhängig weiß. Das geschenkte Herz letztlich. Liebe Gemeinde, in diesem Gleichnis steckt ein enormes Erklärungspotenzial und ein enormes Aufklärungspotenzial. Jeder von uns kann sich nämlich fragen, Aufklärungspotenzial, welches Herz habe ich zurzeit? Diese vier Ackerfelder, die halten uns wie ein Spiegel vor. Und Jesus prüft uns damit und sagt, welches ist dein Herz zur Zeit? Und zugleich gibt uns Jesus hier die Erklärung, warum das eine Evangelium so viele unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Warum die einen drin und die anderen draußen sind. Warum die einen einen harten Boden oder einen felsigen Boden oder einen dornigen Boden haben. Das ist letztlich der Grund dafür, dass das Evangelium abprallt an ihn und keine Frucht bringt und keine Wurzeln schlägt. Hast du Sehnsucht nach diesem Herzen von Vers 20? Vielleicht stellt mancher, der das hört, die bange Frage, kann man das Herz tauschen? Kann man von einer Bodenprobe zur anderen wechseln? Gibt es so etwas wie Herzensveränderung? Und für alle, die so fragen, gibt es zum Schluss eine gute Nachricht. Sehen Sie nochmal Vers 9, wo Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Leute, hört zu, bitte, hört, es gibt noch eine Änderungsmöglichkeit. Ja, das Gleichnis für die da draußen ist ein Gericht, aber es ist zugleich auch für die da draußen eine Aufforderung, nochmal aufzuwachen, nochmal nachzufragen, nochmal genau hinzuhören. Ja, das Gleichnis zieht eine Trennlinie zwischen drinnen und draußen. Ja, das Gleichnis erklärt, warum die einen drinnen und die anderen draußen sind. Aber schließlich drittens, das Gleichnis ruft die, die draußen sind, nach drinnen. Das ist das Dritte. Das Gleichnis ruft die, die draußen sind, nach drinnen. Noch wird der Same ausgestreut. Und ich will Ihnen das zum Schluss beweisen. Schauen wir zum Schluss nochmal auf die Verwandten von Jesus. Vor allem auf seine kritischen Halbbrüder. Wo stehen die, bevor Jesus mit dem Gleichnis anfängt? In Markus 3, Vers 31. Da kamen seine Brüder und seine Mutter, sie blieben aber draußen. Und das ist jetzt nichts äußerlich gesagt, aber das beschreibt auch akkurat ihren geistlichen Standort zu der Zeit. Sie waren draußen. Und wo stehen sie später? Denken wir an Jakobus. Jakobus, diesen kritischen Halbbruder. Jakobus wird eine der ersten Säulen der Urgemeinde. Jakobus schreibt einen neutestamentlichen Brief, den Jakobusbrief. Jakobus stirbt als einer der ersten, 62 nach Christus, den Märtyrertod um Christi willen, für seinen Halbbruder. Und wenn die Verfolgung kommt und sogar der Märtyrertod, bleiben sie trotzdem treu. Das ist Jakobus. In 3,31 ist er noch draußen. Und dann irgendwann, nach der Auferstehung, er begegnet den Auferstandenen, er wird überzeugt. Und er ist drin. Und dann noch ein zweiter, von dem wir das ziemlich sicher wissen, der damals draußen stand in Vers 31, das ist Judas. Es gibt ja viele Judas-Namen im Neuen Testament, deswegen müssen wir genau identifizieren. Aber dieser Judas ist der Bruder von Jakobus und der Halbbruder von Jesus. Und von diesem Judas haben wir auch einen Brief im Neuen Testament, weil er sich auch bekehrt hat. Und er beginnt seinen Brief so, Judas, Knecht Christi und Bruder des Jakobus, na klar, an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt wurden. Und dann schreibt dieser Judas einen feurigen Aufruf. Leute, kämpft für das Evangelium, weil alles da dran hängt. Und Judas schließt seinen Brief so. Er sagt dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät und Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Das ist Judas, der war auch mal draußen. Und jetzt ist er drin. Und Gott hat ihm diesen Herzensboden geschenkt. Zum Zeitpunkt des Gleichnisses waren sie alle noch draußen. Und jetzt sind sie drin. Und wie kamen sie dahin? Das Evangelium hat sie von draußen nach drinnen berufen. Und Gott hat ihnen ein Herz geschenkt. Ein Herz, das bereit war, Jesus aufzunehmen. Und bei Jakobus und Judas, Jesus sogar aufzunehmen, obwohl er ihr Halbbruder war. Jesus will durch sein Wort diese Sehnsucht bei dir anfachen. Weißt du, den vierten Herzensboden, den hat kein Mensch von Natur aus. Keiner hat den von Natur aus. Von Natur aus sind wir alle 1, 2 oder 3, A, B oder C. Aber Jesus will durch sein Wort die Sehnsucht bei dir anfachen, dass du nach einem solchen Herzen schreist. Bitte dem Herrn um dieses Herz. Und er hat versprochen, es dir zu schenken. Schon der Prophet Jeremia wusste, es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Und Gott gibt ihm die Antwort und sagt, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Und Jeremia begreift das. Und dann sagt er wenige Verse später, Jeremia 17, Vers 14, heile mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Und der Herr hat sein Gebet erhört. Und was betet David im Psalm 51, Vers 12? Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und wenn du so betest, dann gilt Gottes Versprechen, dass er dir dieses Herz so gerne schenken will. Du kannst es nicht machen. Du kannst es nicht durch guten Willen, durch religiöse Anstrengung, durch intellektuelle Bemühungen. Du kriegst das nicht hin. Kein Mensch kriegt das hin. Aber Gott will es dir schenken. Und wenn du ihn so darum bittest, dann gilt auch für dich dieses Versprechen. Und damit schließe ich, was Gott uns durch Hesekiel 36 gegeben hat. Das dürfen auch wir für uns in Anspruch nehmen. Er sagt, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit, von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will dir ein neues Herz geben, sagt der allmächtige Gott. Herr Jesus Christus, du hast in diesem Gleichnis so deutlich zu uns geredet. Und wir bitten dich, dass du jedem klar machst, was sein Herz zurzeit ist, welche dieser vier Punkte auf ihn zutrifft, Herr. Und danke, dass, wenn du uns überführst, dass du uns nicht in der Verzweiflung und in der Hoffnungslosigkeit und in der Ohnmacht stehen lässt, sondern dass du uns rufst und dass du bis heute so gern dieses Gebet erhörst, wenn einer zu dir kommt und sagt, Herr, mache mich heil, rette mich, gib mir ein neues Herz. Lieber Herr, hilf, dass wir, alle, die zu dir gehören, nie vergessen, dir dankbar zu sein, dass du uns dieses Herz geschenkt hast, Herr. Und gib, dass wir gute Säleute sind, Herr. Dass wir auch als Gemeinde den kostbaren, starken Samen deines Wortes, deines Evangeliums hinauswerfen in diese Welt. Und schenke es, dass noch viele, viele gerettet werden. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.